Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Ein Baby, das kann erstaunlich laut und lange schreien und es wird trotzdem nicht heiser. Unser Stimmapparat ist sehr leistungsfähig, vorausgesetzt, er wird nicht falsch belastet. Auch Infekte können die Stimme verändern. Sie klingt dann rau, belegt, heiser. Im schlimmsten Fall, da versagt sie ganz. Ob Lehrer, Erzieher, Sänger, Schauspieler, Pastoren, Medienmacher, für viele Menschen ist es wichtig, gut bei Stimme zu sein. Über die Stimme werden schließlich nicht nur Inhalte transportiert, auch jede Menge Emotionen. Krächzen, Hüsteln, Räuspern, Erkrankungen von Kehlkopf und Stimme, unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 44 64 44 64, ist die Nummer des Hörertelefons, für Sie kostenfrei. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können Ihre Fragen auch gerne per E-Mail stellen an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir für Sie noch die aktuellen Informationen aus der Medizin. Heute mit folgenden Themen: Digitalisierung in der Medizin, das elektronische Rezept kommt, neue Empfehlungen zu Cholesterinsenkern, zur Herzinfarktvorbeugung und wie die Versorgung für Kinder mit Rheuma verbessert werden kann. Nach den 11 Uhr Nachrichten heißt es dann, wenn Mediziner zu Detektiven werden, der besondere Fall heute. Mit 3 Jahren kaum noch Kraft. Und danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen, Ihren Berichten zum Thema Krächzen, Hüsteln, Räuspern, Erkrankung von Kehlkopf und Stimme. Ich darf Ihnen unseren Experten im Studio vorstellen, Professor Dirk Mürbe. Er ist Direktor der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Professor Mürbe.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Während der Corona-Zeit hatte man das Gefühl, es gibt kaum noch Atemwegsinfektionen, also jenseits von Corona. Da war irgendwie so eine Pause. Gibt es jetzt wieder eine Renaissance für die klassischen Erkältungen?
Die Renaissance der klassischen Erkältung, die gibt es in jedem Frühjahr, in jedem Herbst, Winter. Und natürlich werden wir mit sinkenden Temperaturen und dem Aufenthalt in geschlossenen Räumen auch wieder die traditionellen klassischen Atemwegserkrankungen haben. Aber damit können wir umgehen und wir werden auch die künstlerischen Vorstellungen, die für die kommende Saison auf dem Programm stehen, trotz der Atemwegserkrankungen bewältigen.
Ja, es gibt ja viele, sage ich mal, Hausmittelchen, wenn es einen dann erwischt und vor allen Dingen, wenn es auf die Stimme geht. Welche funktionieren dann, welche funktionieren nicht so gut?
Naja, ganz realistisch bin ich dann meist der Überbringer der schlechten Nachricht, die da heißt, man muss Geduld haben. Die akute Entzündung des Kehlkopfes ist eine Virusentzündung und die muss man gewissermaßen aussitzen. Man kann sie begleiten durch Inhalation, zum Beispiel mit Kochsalz, durch Gurgeln, zum Beispiel mit antientzündlichen Substanzen wie der Kamille oder dem Salbei. Und das Wichtigste ist, nicht zu zeitig wieder in die akute, starke Stimmbelastung einzusteigen. Das müssen sich Lehrerinnen und Lehrer hinter die Ohren schreiben. Das ist auch für die künstlerischen Berufe von besonderer Wichtigkeit, weil eine zu zeitige Hochbelastung kann dann zu strukturellen Änderungen der Stimme wie Stimmlippen, Knötchen oder kleinen Polypen führen.
Das heißt, man braucht vor allen Dingen erstmal Geduld.
Man braucht Geduld und eine Vorstellung über einen realistischen Zeitverlauf. Und das ist in der Regel bei einer akuten Laryngitis ungefähr eine Woche.
Ja, sagt ja, mit Behandlung dauert eine Erkältung eine Woche, ohne auch ungefähr. Sie sagten, frühe Belastung ist nicht gut, aber gucken wir uns sozusagen den Normalzustand mal an. Also wenn Lehrerinnen und Lehrer, die betreiben ja nun Hochleistungssport eigentlich im normalen Alltag. Die Klassen sind nicht besonders leise. Die Räume sind oft akustisch ungünstig gebaut. Wie macht das eine Stimme so lange so gut mit?
Also unser Stimmapparat ist für große Leistungen ausgelegt. Sie haben das Schreien des Babys am Anfang der Sendung schon erwähnt. Und das Problem ist, dass immer mehr kommunikative Anforderungen im privaten Bereich und im beruflichen Bereich auf uns einstürmen. Also viel mehr Berufe sind heutzutage mit hohen stimmlichen Anforderungen verbunden. Und wir müssen diese Menschen tatsächlich stärker für diese stimmlichen Anforderungen vorbereiten. Das heißt, gerade in der Lehramtsausbildung.
Aber passiert das in der Lehramtsausbildung?
Naja, das passiert jein. Man vermittelt theoretisches Wissen, aber die Körperarbeit und Stimmarbeit, um wirklich das Stimmorgan in der Praxis zu stärken, die ist mit hohen Personalkosten verbunden. Das ist 1:1 Unterricht, wenn es gut gemacht ist. Und da wird natürlich gerne gespart. Also das ist ein wichtiger Punkt der Prävention, tatsächlich in den stimmintensiven Berufen, dort in den Curricula für Stimmbildung zu sorgen in ausreichendem Maße.
Wir hatten, oder Sie haben vorhin nochmal auf das Baby rekurriert. Ich meine, das kann ja wirklich lange schreien, ohne dass es heiser wird. Warum geht das uns im Laufe des Lebens verloren? Also, oder wieso müssen wir dann das sozusagen neu lernen, wie man gut laut reden kann und so reden kann, dass es ankommt, ohne dass wir überlastet werden?
Also auch wir können ja, wenn wir wollen, eine ganze Weile schreien, in Abhängigkeit der Stimmtechnik,
wann haben Sie es
länger oder weniger. Ich glaube, es ist besonders wichtig, sich vor Augen zu halten, dass wie beim bei der körperlichen Fitness, der Stimmapparat, wir sagen in der Medizin, eine große funktionelle Reservekapazität hat. Das heißt, man kann mit Trainingsprogrammen, mit Stimmbildung ganz viel von dieser Reserve abschmelzen. Und das sollten wir tun im Sinne von Prävention, um ganz einfach diese hohen Anforderungen, die wir haben, wenn wir laut rufen wollen, wenn wir einen 8-Stunden-Tag in der Schule bestehen wollen, um die dann durchzustehen. Der Stimmapparat schafft das. Aber mit dem erhöhten Störschallpegel, Sie hatten jetzt angesprochen, in der Schule, vielleicht mit anderen Dingen, mit Maske tragen, mit schlechten akustischen Rahmenbedingungen, steigen die Anforderungen. Und dem muss man etwas in der Strategie entgegensetzen, die Stimme dauerhaft einsatzfähig zu halten.
Also das heißt trainieren?
Trainieren, Stimmbildung und sich im beruflichen Alltag auch immer wieder den Zyklus von Spannung und Entspannung klar zu machen. Auch im musikalischen Bereich gibt es die Struktur des Einsingens, dann kommt die Aufführung und dann spannt man wieder ab. Und letztendlich auch in einem stimmintensiven Beruf, das ist leicht ja theoretisch gesagt, aber müsste man es tun, ganz einfach nach dieser hohen stimmlichen Belastung wieder in eine kurze Entspannungsphase zu kommen.
Welche Rolle spielt die Emotionalität?
Die Emotionalität ist zum einen Triebfeder, wirklich durch Stimme das, was man sagen will, vermitteln zu können. Und das ist ja das A und O, wenn wir miteinander kommunizieren. Und ich denke, im gesunden Maße erleichtert sie die Kommunikation, die stimmliche Funktionalität auch. Wenn die Emotionalität mit uns durchgeht, dann kann sie tatsächlich auch den Stimmapparat zum Stocken bringen.
Das wirklich. Wie meinen Sie das? Also wenn die Emotionen überkochen und dann geschrien wird oder so?
Nein, ich meine zum Beispiel beim Weinen zum Beispiel kann man in eine Konstellation kommen, okay, wo dann wirklich die Stimme auch einem versagt. Und wir kennen natürlich auch in der Medizin Krankheitsbilder wie die psychogene Aphonie, ganz einfach, wodurch pathologische Veränderungen, also Störungen der psychischen Gesundheit, die Stimme ihren Dienst versagt.
Aber auf der anderen Seite können Emotionen auch tragen und helfen, ne? Also dass die Stimme länger gut spielt. Also ich kenne viele Schauspieler, berichten das ja, dass sie dann in eine Rolle reingehen und dann auch während des ganzen Stücks drin bleiben, egal ob sie auf der Bühne sind oder nicht.
Ja, wunderbar. Emotionalität spielt ja mit der Stimme. Sie führt sie ins Leichte, ins Schwere, in höhere Filden, in die tiefere Lage. Und dieses Wechselspiel, das hat ja auch etwas mit Flexibilität der Stimme zu tun und erhält Leistungsfähigkeit. Das ist auch ein traditioneller Ansatz sozusagen in Stimmbildung und auch in Stimmtherapie.
Sie haben vorhin schon gesagt, wenn man Höchstleistungen bringen will, dann muss man auch ein bisschen aufwärmen. Wie das funktioniert, das hat sich meine Kollegin Annika Meyer angesehen an der Oper in Frankfurt.
Julia Hesse hält ihre Oberlippe zwischen rechtem Daumen und Zeigefinger, schüttelt und lässt ihre Stimme hüpfen. Eine Übung, um Mund und Lippen zu lockern. Seit 14 Jahren ist sie eine der Sängerinnen des Frankfurter Opernchors. Egal, wie lange man diesen Job macht und wie erfahren man ist, mit Stimmbildung hört man nie auf. Im Gegenteil.
Der Unterschied zwischen Sängern und Instrumentalisten ist ja, dass das Instrument in uns sitzt. Ja? Also wir sind das Instrument und wir hören uns auch anders als jemand von außen. Und deshalb ist es immer sehr, sehr gut, finde ich, und sehr sinnvoll, auch wenn man das schon 14 Jahre oder 20 Jahre macht, wenn man jemanden hat, der von außen hört und Sachen hört, die einem selber gar nicht so bewusst sind.
Eine gesunde Sprech- und Gesangstechnik schützt die Stimmbänder vor Schäden. Eine der wichtigsten Grundregeln, die es zu beherzigen gilt, alles was rechts geht, muss auch links gehen und umgekehrt.
Jawohl, sehr gut. War das Gemeine, warum du das mit links und rechts machen sollst, ist, dass du tatsächlich ja jedes Mal dein Kinn so ein ganz bisschen zur Hand neigst.
Ines Raffelnboll ist die Stimmbildnerin des Frankfurter Opernchors. Auch wenn der Chor als Ganzes klingen muss, das Training der Stimme und ihres Ausdrucks ist Arbeit, die am besten im Einzelunterricht stattfindet.
Okay. Du gehst ein bisschen so in dieses posaunige, sirenige. Ganz viel Luft in die Wangen.
Lippen- und Stimmenübungen gehören auch vor jeder Probe und jedem Auftritt mit dazu.
Einsingen ist, finde ich, das A und O. Also vor den Proben, vor den Vorstellungen. Das ist genauso wie bei einem Sportler. Der kann auch nicht den 100-Meter-Sprint aus dem Kalten heraus machen. Der muss sich auch aufwärmen.
Erst wenn alles genügend gedehnt und gestreckt ist, geht es ans richtige Singen. Wo darf man schmettern und wo passt es besser, etwas zart zu singen? Wie schafft sie es, Geheimnis und Aufregung in ihre Stimme zu legen? Auch das ist Teil der Stimmbildung.
Ja, lass dich drauf ein. Spiel mit der Dynamik, spiel mit dem Ritardando. Aspirier total gerne.
Ja.
Egal zu wie vielen Tricks Sängerinnen und Stimmbildnerinnen greifen, wie viel Mühe und Gedanken in die Interpretation fließen, man darf es nur hören, nicht merken. Am Ende soll alles ganz mühelos klingen.
Von Anneke Meyer war das. Ja, aufwärmen, wie wichtig ist das? Machen Sie das eigentlich, wenn Sie singen?
Also wenn ich singe, mache ich das. Und tatsächlich ist durch eine neue Facette der Stimmbildung und der Stimmtherapie die Übungen mit dem Strohhalm, sage ich jetzt hier mal ganz knapp zusammengefasst, eine neue Phase des Zugangs zum stimmlichen Erwärmen, zur stimmlichen Aufwärmung betreten worden. Also das machen ja relativ viele Leute. Die machen die Übung mit dem Strohhalm im Mund. Der Hintergrund ist der, dass der Atemwegswiderstand dadurch erhöht wird und dadurch kommt es reflektorisch zu einer Entspannung im Bereich des Kehlkopfes. Und wenn man das mit anderen...
Moment, atmet man durch den Strohhalm ein oder singt man durch den
Strohhalm? Man atmet durch den Strohhalm aus, ja? Und oder phoniert durch den Strohhalm und dadurch, durch diesen vorgekoppelten Atemwegswiderstand kommt es praktisch zu einer reflektorischen Entspannung des einiger Strukturen im Bereich des Stimmapparates. Und das ist ein nützlicher Baustein, um diese Balance zwischen Spannung, die Sie brauchen, um Stimme zu produzieren, aber auch immer wieder Abspannen zu erreichen. Und wir sind jetzt drauf gekommen, weil durch dieses einfach zu handhabende Werkzeug vielleicht der Zugang zum Aufwärmen noch ein bisschen einfacher geworden ist. Die Stimmprofis wissen natürlich, sag mal, mit welchen Strategien, Übungen, ihrem eigenen Set sie sozusagen da in die Spur gehen.
Die haben sozusagen alle ihren eigenen Werkzeugkasten, wo sie wissen, das funktioniert bei mir gut.
Sie haben ihren eigenen stimmlichen Werkzeugkasten, der ein bisschen wissenschaftlich basiert ist, insbesondere erfahrungsbasiert und insbesondere Ritual, und das ist ganz, ganz wichtig, um stimmliche Höchstleistung auch im künstlerischen Bereich erzielen zu können.
Wir hatten das Beispiel Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer, aber man könnte ja genauso sagen, Leute, die zum Beispiel im Callcenter arbeiten, die unheimlich lange sich stimmlich belasten. Würde denen das eigentlich helfen, wenn die singen oder singen lernen? Hilft das beim lange, gut sprechen, entspannt sprechen?
Es würde Ihnen helfen, weil es natürlich die Funktionalität der Stimme noch viel, viel flexibler macht. Aber uns wäre schon sehr geholfen oder diesen Personen wäre sehr geholfen, wenn Ihnen insbesondere Stimmbildung angedacht würde oder wenn Sie sensibilisiert würden, dass Sie mit Ihrem Hauptarbeitsinstrument Stimme sorgfältig umgehen müssen, damit Sie diesen Arbeitsalltag schaffen können. Das ist das wichtigste Arbeitsmittel für Sie. Und das ist unsere Aufgabe in der Phoniatrie und in der Medizin, praktisch diesen Präventionsgedanken zu tragen, damit die vielen Berufe mit hohen stimmlichen Anforderungen tatsächlich diese Last tragen können.
Mhm. Was macht eine leistungsfähige Stimme aus? Also das ist ja ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen. Das fängt an zum Beispiel mit der Atmung.
Stimme funktioniert ja immer durch die Interaktion von Atembalance, sage ich mal, dann der Quelle, das sind die schwingenden Stimmlippen, wo das Rohmaterial entsteht und dann im Vokaltrakt, also im Schlund, in der Nase, im Rachen, da wird die Stimme geformt. Und all das zusammen macht Timbre der Stimme und wir können mit der Lautstärke spielen, wir können mit der Tonhöhe spielen und Leistungsfähigkeit.
Und je nachdem, wie gut wir artikulieren, können wir auch hoffen, dass wir verstanden werden.
Genau, ob wir unser Ziel dieser lautsprachlichen Kommunikation erreichen. Und stimmliche Bildung heißt, dass wir alle diese Facetten interaktiv praktisch trainieren, um eine hohe Leistungsfähigkeit zu erzielen. Und Leistungsfähigkeit heißt A, klare Stimme, also weil Heiserkeit, wenn wir jetzt im nicht künstlerischen Sinne sprechen, ein Krankheitszeichen ist. Und natürlich stimmliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, die Kindergärtnerin muss den 6-Stunden-, 8-Stunden-Tag bei 80 dB Störschall durchstehen.
Störschall, schönes Wort für Kinder.
Naja, das war jetzt sozusagen gutachterlich gesprochen, wenn wir beurteilen, welche Stimmstärke ist erforderlich, um die Rahmenbedingungen, die akustischen Rahmenbedingungen zu meistern.
Das erste Warnzeichen, oft eben Heiserkeit. Wo würden Sie dann gucken? Erstmal
auf das die erste Stimme Warnzeichen dann, ist in der Regel eigentlich die Verschleimung der Stimme. Die Stimme schützt sich, wenn man viel spricht, durch vermehrte Schleimproduktion. Man räuspert sich dann, das ist das typische Zeichen. Ja, und dann kommt stimmliche Müdigkeit. Das ist ein bisschen ein unspezifisches Symptom, aber man schafft die 6 Stunden sozusagen nur mit höherer Anstrengung. Und die Heiserkeit entsteht dann, wenn tatsächlich das Schwingungsmuster der Stimmlippen irregulär wird oder wenn organische Veränderungen entstehen, Stimmlippenknötchen, Stimmlippenpolypen oder kleine Schwellungen. Wir nennen das Stimmlippenrandödeme.
Ja, wie würden Sie vorgehen dann, also wenn es um Störungen geht? Also gerade wenn Sie wissen wollen, wie sieht es aus mit den Stimmlippen? Schwingen die noch so, wie sie sollen? Oder klingt es nicht nur merkwürdig, sondern da ist vielleicht sogar tatsächlich organisch was verändert?
Also es gibt einen klaren Fahrplan und den kann man in den phoniatrischen Nachschlagewerken nach, wenn die HNO-Kolleginnen und Kollegen wissen, den der neuen Stimmleitlinie wird er genauso abgebildet stehen. Der heißt, wenn man Stimme untersucht, schaut man sich das Schwingungsmuster an, man hört auf die Stimme, man misst den akustischen Stimmschall, man misst die Leistungsfähigkeit und man fragt die Betroffenen, wie sehr sie denn eingeschränkt sind. Denn Sie können sich vorstellen, bei der Arbeit auf dem Feld ist das ein anderes, sagen wir, Einschränkungsniveau, als wenn Sie 6 Stunden vor einer Klasse stehen. Und aus dieser Kombination der 5 Säulen der Stimmdiagnostik macht man dann seine Diagnose. Und ganz vereinfacht gesprochen gibt es 2 Generalwege. Das eine ist die funktionelle Imbalance. Das heißt, Sie schaffen nicht das, was Sie eigentlich möchten oder der Anspruch ist zu groß. Und das andere sind organische Störungen, wo wir heute mit der modernen Phonochirurgie zum Glück viele Instrumente in der Hand haben, wirklich Stimme wieder zum Laufen zu bekommen.
Machen Sie mal ein Beispiel.
Zum Beispiel die Stimmlippenlähmung, ein relativ häufiges Krankheitsbild, kommt vor zum Beispiel nach chirurgischen Eingriffen, kommt vor beim Schlaganfall, kommt vor aus heiterem Himmel durch Virungserkrankungen oder wir finden keine Ursache. Dann schließen die Stimmlippen nicht richtig. Okay. Und man muss diesen Schluss wiederherstellen, damit Stimme klar wird, sonst ist die Hauser heißer und behaucht. Und diesen Stimmlippenschluss wird man erst funktionell anstreben, also wird man stimmtherapeutisch arbeiten. Und wenn das nicht genügt, können wir die Stimmlippen sozusagen wieder auffüllen mit Material, damit ein dichter Schluss der Stimmlippen genügt oder durch die sogenannte Kehlkopf-Rahmenchirurgie praktisch den Kehlkopfknobel so zu verändern, dass die Stimmlippe wieder regelrecht in der Mitte steht, sage ich mal, dass der Stimmklang wieder klar und belastbar wird.
Wie ist denn der Stellenwert der Chirurgie heute? Also vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahren hat man ja eher Schweißausbrüche gekriegt und Angst und gesagt, hoppla, wenn da was schief läuft, dann kann es sein, dass ich möglicherweise gar nicht mehr richtig sprechen kann.
Ja, da ist ein großes Missverhältnis zwischen der Realität und der Offenheit, wie man zum Beispiel im künstlerischen Bereich mit diesen Störungen umgeht, wo oftmals Stimmstörungen auch noch gerne, sag ich mal, unter vier Augen besprochen werden. Die Tatsache heute ist, so mit den Qualitätskriterien, die wir in der Stimmchirurgie erreichen können, aber auch in den Qualitätskriterien, die im Bereich der Stimmübungsbehandlung, des Stimmtrainings, der logopädischen Behandlung erreicht werden. Die sind so hoch, dass es sehr, sehr gute Heilungschancen gibt. Und die Sorge, die noch vor 20 Jahren so sehr damit verbunden war, die kann man heute relativ relativieren. Phonochirurgische Maßnahmen sind in erfahrenen Händen ein sehr aussichtsreiches Werkzeug.
Sie hatten die Stimmlippenlähmung angesprochen. Häufig kommt es ja auch zu Knötchen. Also ist das dann ein Zeichen dafür, dass es eine einseitige Belastung gegeben hat?
Nein, Stimmlippen schwingen ja sehr schnell. Wenn wir uns unterhalten jetzt, ist das ungefähr 100 Mal pro Sekunde. Und wenn die überlastet werden, bei den Knötchen, da entstehen diese kleinen, sag ich mal, wie Schwielen auf der Stimmlippe.
Hornhaut
auf der Stimmlippe und ein bisschen Schwellung dazu, die entstehen beidseitig. Wenn man zum Beispiel auf eine noch nicht vollständig wieder genesene Stimme nach einer Kehlkopfentzündung zu viel Belastung drauf gibt, dann entstehen auch mal einseitige Veränderungen, Stimmlippenpolypen, die dann, wenn sie nicht durch Abwarten und Therapie weggehen, chirurgisch behandelt werden können.
Und auch gut behandelt werden können.
Und auch sehr gut behandelt werden können.
Krächzen, Hüsteln, Räuspern, Erkrankung von Kehlkopf und Stimme, unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Professor Dirk Mürbe von der Charité in Berlin. Und wir haben eine erste Hörerin, Frau Wesenberger aus Bad Homburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Ich hatte eine Erkältung jetzt im August, die etwas länger gedauert hat als üblicherweise, so ungefähr 14 Tage. Ich hatte zunächst einen Husten. Dann bekam ich einen Schnupfen, die Nebenhöhlen waren betroffen und übrig geblieben ist jetzt noch so eine geringe Verschleimung in der Kehle, die aber leider nicht vollständig verschwindet. Es geht also so in Trippelschritten besser, aber eben nicht weg. Und ich habe das Räuspern oder die Verschleimung spüre ich sehr stark, wenn es im Alltag oder auch im Beruf anstrengend wird. Und meine Frage ist jetzt, also ich habe drei kleine Fragen. Das eine ist, ich habe Gesangsunterricht, also ich bin als Laie und mache das in der Freizeit. Ich wüsste einfach gerne, wann ich den Gesangsunterricht wieder aufnehmen kann. Das habe ich jetzt gestoppt. Welche Hinweise ich an die Lehrerin geben sollte und was ich also auch unabhängig von dem Gesangsunterricht tun kann, diese Verschleimung, dass die Verschleimung verschwindet. Also ich habe normalerweise
Ist gut angekommen.
Okay. Vielen Dank, Herr Wesenberger. Ja, das habe ich gut verstanden. Und das ist ja ganz klassisch so, dass die Erkältungskrankheit wandert. Sie haben gesagt, es hat mit einem Husten begonnen und dann kam noch Schnupfen dazu. Und wie sehr die Stimme beeinträchtigt ist, hängt natürlich tatsächlich davon ab, welche Schleimhaut besonders stark betroffen ist. Und wenn die Stimmlippen zum Beispiel betroffen sind, dann können sie gar keine Stimme bilden oder sehr wenig. Und wenn die Luftröhre betroffen ist, und das war bei Ihnen der Fall, dann ist oftmals die Ansteuerung der Stimme sehr schlecht. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass der Anblasedruck, durch den die Stimmlippen zum Schwingen gebracht werden, der kann dann nicht so fein gesteuert werden. Und das ist ganz typisch, dass das den normalen Erkältungssymptomen nachhängt. Und mein Rat wäre ganz einfach, nicht das Schwarz-Weiß-Muster anzuwenden, sondern den stufenweisen Wiedereinstieg. Sie können mit Ihrer Gesangspädagogin arbeiten, zum Beispiel erst mit kurzen Phasen, vielleicht mit Summübungen, Kauübungen und dann, sage ich mal, kleinen Gesangsvokalisen im Fünftonraum und dann geht das weiter. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir vorgehen, wenn wir zum Beispiel ein Stimmlippenpolyp bei Stimmprofis operieren, ein paar wenige Tage vielleicht der Stimme Ruhe geben, dann weicher Sprechstimmeinsatz, dann leichte Summen- und Kauübungen und dann Vokalisen. Also, da gibt es viel Material, Ihre Gesangspädagogin kennt das, von Wakai zum Beispiel, sich langsam rantasten und nicht von 0 auf 100.
Ja, wunderbar. Und das sollte dann auch sich irgendwann...
Das gibt sich und das ist ein ganz klassisches Betrübnis nach einem Erkältungseffekt, dass oftmals dieser Schleim aus der Luftröhre und diese Feinsteuerung noch nachhängt, wenn eigentlich die Erkältungssymptome schon vollständig wieder verschwunden sind.
Ja, genau so ist es ja. Ja, prima. Ja. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ja, ich danke Bitte Ihnen schön. Und grüße nach Bad Homburg an Frau Wesenberger. Hintergrund, langsam anzufangen und sich reinzuschleichen und Vokalisen zu machen, sowas heißt es auch, dass es einfach ganz gut ist, den Apparat beweglich zu halten, aber nicht zu überlasten?
Zum einen beweglich zu halten, zum anderen aber, wir sagen dazu neuromuskuläre Feinkontrolle, also praktisch die Bespielung der Festplatte, unser Gehirn, wie Stimme angetrieben wird, um alle Emotionen auszudrücken, die langsam wieder zu erweitern. Und das geht am besten mit Übungen, die in der Dynamik wechseln, in der Tonhöhe wechseln und auch die Dosis langsam steigern.
Wie schaut es aus mit dem Räuspern? Also darf ich mich räuspern, wenn es im Hals kratzt, oder sollte ich diesen Reiz unterdrücken, fragt Eberhard Landes.
Kurze Frage, kurze Antwort. Also die Stimme ist robust gebaut und hält auch mal ein Räuspern aus. Aber wenn man sehr viel räuspert, das heißt ja immer eine kleine Explosion auf Kehlkopfniveau, dann schadet man langfristig der Stimme. Also dann lieber den Schleim herunterschlucken.
Wir sprechen heute über Erkrankungen von Kehlkopf und Stimme. Es geht um Krächzen, Hüsteln, Räuspern. Unser Studiogast ist Professor Dirk Mürbe von der Charité in Berlin. Es sind eine Menge Fragen gekommen und eine Hörerin aus Hamburg fragt, sie hat morgens immer Reizhusten und eine Verschleimung und das ist sehr lästig und nach ein paar Hustenanfällen hört es dann wieder auf. Sie hatte vor ein paar Jahren eine Schilddrüsenoperation und fragt sich, kann sowas die Ursache sein?
Ja, auch das kann manchmal die Ursache sein. Mit der Schilddrüsenoperation geht einher ein Risiko für eine Funktionseinschränkung des Kehlkopfnerven oder eines des unteren Kehlkopfnerven, wie wir sagen. Und manchmal gibt es kleine Funktionsausfälle, die vielleicht die Sensibilität im Bereich des Kehlkopfes einschränken. Und dann kann es auch einmal zu solchen, sage ich mal, Startschwierigkeiten der Stimme kommen. Das kann man einfach herausbekommen durch eine stroboskopische Untersuchung beim Facharzt. Und natürlich muss man sonst auch vielleicht noch die Lunge als potenzieller Produzent von Schleim, über den Sie klagen, mit ins Visier nehmen.
Ein Hörer aus Baden-Württemberg, genau gesagt aus Tübingen, berichtet, er ist Lehrer und Sänger und daher sehr auf seine Stimme angewiesen. Und er hatte immer wieder Probleme mit Kehlkopfentzündungen und hat dann festgestellt, dass er einen Reflux hat. Er hat sein Bett geneigt, ein paar Zentimeter nach oben mit dem Kopfteil, und sagt, seitdem sei alles weg. Also Reflux ist was, da muss man schon drauf gucken, oder?
Ganz bestimmt. Also Reflux kann ja alle Arten von Schleimhaut in der Speiseröhre, im Bereich des Rachens, aber eben auch im Bereich des Kehlkopfes betreffen. Und die Patientinnen und Patienten berichten dann in der Regel über eine starke Verschleimung. Das ist ja ganz klar, wenn da Magensäure auf den Stimmlippen liegt. Und das kann man relativ leicht diagnostizieren, wiederum fachärztlich mit der Videolaryngostroboskopie. Und es gibt verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit ist das Hochstellen des Bettes, und wenn das zum Ziele geführt hat, sehr schön.
Ansonsten auch mal mit dem Gastroenterologen sprechen. Also
ansonsten, wenn die ersten Beratungsmaßnahmen über, sage ich mal, Essgewohnheiten, wie der Tagesablauf zu gestalten ist, diese Option mit dem Bett, wenn das alles nichts fruchtet, dann gehen wir natürlich in Kooperation mit den Gastroenterologen.
Eine Hörerin aus Hannover berichtet, dass ihre Stimme offenbar etwas, also sie schreibt, sehr vulnerabel sei. Sie wird schon immer leicht heiser und sie fragt, was kann sie langfristig tun, um die Stimme dauerhaft zu stärken? Kann Training da helfen? Und was macht man im Akutfall? Eine Ärztin hat ihr geraten, die Stimme nicht komplett zu schonen, also zu schweigen, sondern so gut es geht, leise zu sprechen, um sie sozusagen zur Rückkehr zu stimulieren.
Es gibt eigentlich zwei Optionen, wissen Sie. Die eine ist, dass tatsächlich die Stimme wie so eine kleine Vorschädigung hat. Sagen wir mal zum Beispiel, dass ein kleines Stimmlippenrandödem, und immer wenn Sie die Stimme etwas belasten, dann wird diese Schwellung größer. Das muss man diagnostizieren und kann es sehr, sehr gut behandeln. Option 2 ist, dass Sie, wir sagen dazu, eine sogenannte konstitutionell kleine Stimme haben. Das heißt, Ihre Reserve, wie Sie Stimme gestalten, die ist nicht so sehr, sehr groß. Und da ist entweder eine Möglichkeit, die Belastung zu reduzieren. Das möchten Sie eigentlich nicht. Und die andere Möglichkeit ist, die Stimmstärke, die Stimme zu trainieren. Und da kommen wir wieder auf das eingangs angesprochene Stimmübungstherapie. Da kann man Stimme stabilisieren. Das läuft in Deutschland über eine Heilmittelverordnung. Sie bekommen Stimmtherapie, zum Beispiel bei einer Logopädin, einem Logopäden.
Was ist denn das Ziel? Also zum Beispiel auch Resonanzräume zu vergrößern und die Stimme tragfähiger zu machen?
Tatsächlich versucht man die drei Komponenten, die wir vor uns genannt hatten, also Atmung, dann die Stimmlippenschwingung und auch das Resonanzsystem, ganz effektiv vom Wirkungsgrad ineinander zu verschachteln. Das heißt, es wird immer Resonanzstrategie dabei sein. Es wird Tonisierung, Spannung, aber auch Einspannung im Stimmlippenbereich dabei sein und natürlich die Feinregulation des Atemdrucks.
Mhm. Kann Unterspannung eigentlich auch ein Problem sein?
Unterspannung kann ein Problem sein. Das kann manchmal bei manchen generalisierten Erkrankungen, sagen wir dazu, tatsächlich durch eine zum Beispiel hormonelle Erkrankung bedingt sein. Andererseits kann es jetzt auch vom stimmlichen Habitus, von der Gewohnheit, wie man Stimme benutzt, bedingt sein. Man muss in beide Richtungen schauen und kann das in der Regel dann ganz gut therapieren.
Am Telefon ist Frau Schlüter aus Krefeld. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Guten Morgen, Frau Schlüter.
Guten Morgen in die Runde. Hallo?
Ja, wir hören Sie wunderbar und wir warten auf Ihre Frage.
Also, ja, meine Frage ist, ich war Musiklehrerin und habe die Stimme eigentlich immer ziemlich strapazieren müssen, hatte häufig auch Erkältungen. Jetzt bin ich pensioniert und möchte im Chor singen. Das habe ich auch schon gemacht und hatte auch eine Gruppe, mit denen ich hatte Musik und Englisch in der Schule, Englisch gemacht habe. Und dann passiert es plötzlich, dass ich ein Kratzen im Hals kriege und meine Stimme völlig versagt oder umkippt. Also, dass ich also auch im Chor einen Ton überhaupt nicht anpeilen kann. Der kippt irgendwo rum. Ich kann den Ton nicht rausbringen. Was kann ich in dem Fall tun? Also ja, der HNO-Arzt, den ich da schon mal eingesetzt habe, der meinte, ja, die Stimmlippen schließen nicht richtig. Jetzt habe ich gehört, ja, durch Übungen oder auch über einen Logopäden könnte man da was tun. Also ich habe jetzt praktisch den Chor auch, naja, abgesehen von Corona-Angst, nicht mehr gemacht, weil ich...
Dann nehme ich gleich mal den Ball auf, Frau Schlüter, denn das ist eigentlich gerade die falsche Entscheidung. Sie werden mit der Stimme nur funktionell wieder vorankommen, wenn Sie mit der Stimme arbeiten. Und das heißt, das Singen im Chor ist gut, solange Sie das nicht frustriert. Und wie kann man das verhindern? Manchmal muss man in der Stimmgattung sozusagen wechseln, wenn man die hohen Töne nicht mehr bekommt. Sie haben das Privileg im Chor, dass Sie in der Regel auch Stimmbildung haben. Und nebenbei können Sie natürlich, wenn ein Defizit im Bereich der Stimme besteht, und offensichtlich ist das ja durch Ihre HNO-Ärztin schon bestätigt worden, auch Stimmtherapie wahrnehmen. Und dann wird sich diese Stimme wieder stabilisieren. Wir sagen für diese Alterungsprozesse...
Moment, aber habe ich Sie richtig verstanden? Also wenn man sozusagen in jugendlichen Jahren Sopran gesungen hat, sollte man sich nicht scheuen, dann in den Alt zu gehen, oder was?
Naja, das ist kein Lebensziel, sondern wenn man sich die soziale Errungenschaft im Chor miteinander zu agieren, die musikalische Errungenschaft erhalten will, dann muss man manchmal auch Kompromisse treffen, wenn vielleicht, sag ich mal, im höheren Alter nicht mehr jede Höhe gegeben ist. Ich wollte nicht damit sagen, dass man immer die Stimmgruppe wechseln muss. Aber man kann da flexibel sein und auf jeden Fall sollten Sie stimmlich arbeiten. Und wenn das alles nicht hilft, dass die stimmliche Leistungsfähigkeit so ist, dass Sie in einer der Stimmgruppen mitsingen können, dann gibt es tatsächlich auch noch chirurgische Maßnahmen. Die Stimmlippen, die oftmals in der Lebenszeitperspektive, umschreiben wir da ganz höflich, die Alterung etwas an Spannkraft und Muskelmasse verlieren, das wieder zu verstärken, indem man die Stimmlippen unterspritzt oder wieder strafft. Und dann geht auch in der Regel die Leistungsfähigkeit der Stimme wieder hoch.
Und der Spatzen, womit macht man das denn?
Das kann man mit ganz unterschiedlichen Materialien machen. Eigentlich ist es nicht ein Unterspritzen, sondern man versucht, diese komplizierte Geometrie und Spannung der Stimmlippe wieder aufzubauen. Zum Beispiel mit Fett, eigenem Fettmaterial oder mit Hyaluronsäure oder auch mit biologischen Materialien, die Elastizitätseigenschaften haben, sind, die ähnlich der natürlichen Stimmlippe sind, damit möglichst viel normale Schwingungsfähigkeit wieder entstehen kann.
Aber ist das nicht heikel? Also wenn man sozusagen eine ältere Stimme aufhübscht oder verjüngt?
Naja, es ist weniger ein ästhetisches Kriterium, sondern es ist tatsächlich ein Kriterium von sinkender Lebensqualität, weil die Kommunikation ja dann erheblich eingeschränkt ist, wenn die Stimmlippen nicht mehr schließen, die Stimme sehr heiser und behaucht ist. Und die Folge ist davon oftmals sozialer Rückzug, nicht nur im Chor, sondern auch in der zwischenmenschlichen Interaktion. Und deswegen ist das eine vernünftige, sagen wir mal, medizinische Strategie, dort wieder Kommunikation zu schaffen und diese Strategien der Stimmlippenrekonstruktion, wie wir das nennen, der operativen, die sind ein sehr wertvoller Baustein dabei.
Ja, herzlichen Dank an Frau Schlüter aus Krefeld und alles Gute. Und am Telefon ist Herr Gabriel aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Ich arbeite als Lesepate. Ich bin also 75, arbeite noch als Lesepate. Und meine Stimme ist in manchen Bereichen erhöht. Also ich habe keine Bässe mehr. Und nun frage ich, ist das psychosomatisch auch bedingt?
Also vielen Dank.
Also das eine ist, wir können natürlich jetzt hier nicht irgendwelche Diagnosen stellen. Übers Radio wäre das immer schwierig. Aber Herr Professor Mürbe kann das sicherlich gut einordnen, vielleicht auch Tipps geben.
Ja, also wir haben ja gerade schon den Begriff Stimme in der Lebenszeitperspektive genutzt. Die Stimme verändert sich natürlich. Das ist ja auch sinnvoll, weil Stimme ist das wesentlichste Persönlichkeitsmerkmal und es muss natürlich auch irgendwie zum Erfahrungsschatz, zum Lebensalter passen. Und ganz typisch ist dabei, dass die Stimme im höheren Lebensalter an Kraft verliert, oftmals auch die Stimmlage sich etwas ändert. Sie beschreiben das als, dass die Bässe fehlen. Und das schließt also mit ein, dass ich, auch wenn ich sie jetzt nicht persönlich kenne, überhaupt nicht meine, dass es jetzt eine rein psychosomatische Ursache ist. Die kann mit dazukommen, das weiß ich nicht. Aber so wie Sie das schildern, ist das einfach eine Summation von hoher stimmlicher Belastung. Sie lesen noch in Ihrem Alter, Sie lesen auch vor Publikum. Sie haben keine, sag mal, professionell ausgebildete Stimme oder zumindest nehmen jetzt kein Profitraining mehr war. Und ich glaube, ich kann nur ermuntern, A, weiter zu lesen und B, in diesem Modus Spannung und Entspannung, den wir schon mehrmals heute angesprochen haben, immer wieder zurückzukommen und sich vielleicht auch therapeutisch da beraten lassen. Und denke ich jetzt nicht an die Chirurgie, sondern da denke ich tatsächlich durch die funktionelle Arbeit, zum Beispiel durch einen Stimmcoach.
Ja, ich war schon in der Charité und die haben da reingeguckt und die haben festgestellt, dass eine Stimmlippe etwas lädiert ist, sage ich jetzt mal so, ja?
Na, dann haben wir ja noch eine ganz konkrete Ursache, sage ich mal, neben ihrem Lebensalter, vielleicht der vermuteten psychosomatischen Ursache, dass es noch eine organische Ursache gibt. Und dann muss man sich einfach zusammensetzen und beraten, sage ich mal, an welchen Stellschrauben dreht man jetzt mit am wenigsten Aufwand, dass hier ihr Ziel, dass ihre Stimme wieder modulationsfähig ist, schwingungsfähig ist, wie man das erreicht.
Dann ja, kommen Sie doch. Ich war auch schon beim Lokopäden und habe diese Übungen nach Spieß, ja, Resonanz erhöhen, Konsonanten phonieren und so weiter, ja.
Dann wäre es jetzt vielleicht ganz gut, wenn Sie nach Abschluss dieser Therapie nochmal zu uns kommen und dann können wir eine Folgeuntersuchung machen und beratschlagen, ob schon alle Pfeile verschossen sind oder ob wir noch was im Köcher haben und Ihnen noch weiterhelfen können.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Gabriel aus Berlin. Wir bleiben in Berlin. Herr Müller am Telefon. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen,
Jona. Es geht um Ihre Tochter, die ist 10.
Richtig. Ich habe Zwillingstöchter. Bei der einen haben wir gar keine Probleme und die andere Tochter, 10 Jahre alt, hat schon seit einigen Jahren Probleme mit ihrer Stimme und zwar, dass die im Laufe des Tages irgendwann wegbricht. Also so wie stark heiser Und wir waren auch schon in der logopädischen Behandlung. Da hieß es, es hat was mit dem Zwerchfell zu tun. Kurzum, diese Behandlung ist jetzt auch, also lief ein halbes Jahr, ist jetzt ein halbes Jahr vorüber. Es bessert sich einfach nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Kind diese Therapie nicht wirklich annehmen wollte. Warum auch immer. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem und verstehen aber nicht, warum die Stimme nahezu täglich wegbricht. Einfach weg ist irgendwann.
Ja, also es gibt eine generelle Regel, wenn eine Heiserkeit länger als 3 bis 4 Wochen besteht und wir keine erkennbaren Gründe dafür kennen, dann muss die diagnostisch abgeklärt werden. Das ist ganz entscheidend. In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde wird ja das Kehlkopfkarzinom chirurgisch behandelt. Und wenn Sie das ja zeitnah tun, das ist ein relativ häufiger Tumor, dann haben Sie exzellente Heilungschancen. Und auch Ihre Tochter hat eine Heiserkeit, die hat jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Krebserkrankung, aber sie kann zum Beispiel eine Stimmlippennarbe haben. Oder was nicht so selten ist bei Kindern, sie kann auch mal gutartige Veränderungen an den Stimmlippen, sogenannte Papillome zum Beispiel, haben. Und wenn jetzt, sag ich mal, der erste Schritt der Beübung der Stimme keinen Fortschritt gebracht hat, ist es zwingend, dass man sich einmal die Stimmlippen anschaut, um diese Dinge auszuschließen und dann auch die therapeutischen Schritte einzuleiten.
Das heißt, nochmal genau nachgucken lassen.
Also nicht nur die Stimme anhören und üben, sondern tatsächlich eine multifunktionale Diagnostik machen mit in jedem Fall einer Darstellung der schwingenden Stimmlippen mit der Videolaryngostroboskopie.
Das klingt nach Hightech.
Das klingt nach Hightech. Die gibt es heute sogar in 3D. Das heißt, man kann den Kehlkopf und auch das Resonanzsystem sich in 3 Dimensionen anschauen, also nicht nur im Papierausdruck.
Ja, ich sage herzlichen Dank Herrn Müller aus Berlin und alles Gute für die Tochter, dass da nochmal eine gute Lösung gefunden wird. Ein Hörer aus Bad Bebra hat uns angerufen und berichtet, er hatte vor 10 Jahren eine Kehlkopfkrebsoperation. Er hat keine Stimmbänder, keine Stimmlippen mehr und fragt sich, kann man die Stimme heute noch verbessern? Also entweder durch Operation oder durch Behandlung.
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Feld, wo sie sehr, sehr viel getan hat. Zunächst ist ja mal die Behandlung der Krebserkrankung sehr gut gegangen. Der Kehlkopfkrebs ist vor 10 Jahren aufgetreten, ist scheinbar geheilt. Und trotzdem ist manchmal der Preis, den man zu bezahlen hat für die chirurgische Behandlung des Kehlkopfkrebses, dass die Stimme etwas schlechter wird. Auf der anderen Seite können wir heute durch phonochirurgische, also stimmchirurgische Maßnahmen ganz oft wieder etwas von der Stimme zurückgeben. Da hat sich sehr viel in den letzten Jahren getan. Wir hatten eingangs der Sendung schon die sogenannte Kehlkopfgerüstchirurgie genannt, wo die Stimmlippen sozusagen wieder aufgebaut werden. Und das sollte eine Fachabteilung prüfen.
Ja, herzlichen Dank. Krächzen, Hüsteln, Räuspern, Erkrankung von Kehlkopf und Stimme war heute das Thema der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben. Dank unserem Studiogast Professor Dirk Mürbe, Direktor der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité Berlin. Martin Winkelheide wünscht Ihnen einen schönen Tag.